Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zum 150. Geburtstag des Bildhauers, Zeichners und Grafikers Ernst Barlach befragen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden sein Werk jetzt in einer großen Retrospektive unter dem Motto »Was wird bis übermorgen gelten?« 230 Werke aus allen Schaffensperioden, darunter 30 seiner berühmten Holzskulpturen. Möglich gemacht haben diese hochkarätigen Leihgaben das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg und die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow. Astrid Nielsen ist eine der Kuratorinnen dieser Ausstellung. Guten Abend in Dresden.
Hallo Frau Birger, guten Abend.
Ernst Barlach verbindet man vor allem mit seinen Holzskulpturen, Arbeiten wie dem schwebenden Engel im Barlachhaus zum Beispiel. Jetzt ist sein Werk aber wohl mal in der ganzen Bandbreite zu entdecken, also auch Zeichnungen, auch Skizzenbücher. Ist dieses Werk viel komplexer, als manche vielleicht dachten?
Ja, das mit Sicherheit, und das ist auch das Anliegen unserer Ausstellung, Ernst Barlach als ein Multitalent vorzustellen und alle Facetten seines vielfältigen Schaffens zu beleuchten. Natürlich stehen die Holzskulpturen Ernst Barlachs im Mittelpunkt dieser Ausstellung, aber es gibt eben auch viele Zeichnungen. Das heißt, wir rücken vor allen Dingen die Unikate Ernst Barlach in den Mittelpunkt, aber es sind eben auch druckgrafische Arbeiten zu sehen, frühe Arbeiten. Er hat als Keramiker gearbeitet, was viele auch nicht wissen. Wir haben viele Skizzenbücher, also es gibt viel Bekanntes, aber auch viel Neues in der Ausstellung zu entdecken oder wieder zu entdecken.
Und in diesem Frühwerk kann man da schon erkennen, was dann aus ihm geworden ist?
Also ein Anlass, die Ausstellung auch in Dresden zu veranstalten, ist tatsächlich Barlachs Besuch der Dresdner Akademie, wo er seine akademische Ausbildung zum Bildhauer absolvierte. Aber es ist tatsächlich so, dass dann ein junger Künstler, der die Kunsthochschule verlässt, doch noch nicht zu seinem eigenen Stil gefunden hat, das ist zu sagen. Aber er hat hier in Dresden auf jeden Fall sein handwerkliches Rüstzeug erlernt, mit dem er dann später eben seinen Stil finden konnte und das auch umsetzen konnte.
1906 hat Barlach eine große Russlandreise unternommen. Wie hat sich die auf seinen Stil, vielleicht auch auf seine Themen ausgewirkt?
Ja, die war ganz entscheidend zu seiner Stilfindung. Das war tatsächlich so etwas wie ein Erweckungserlebnis. Er befand sich zuvor in einer Phase des Suchens, auch der künstlerischen Selbstzweifel bis 1906. Und der nun mittlerweile schon 36-Jährige findet in Russland tatsächlich die Themen und anschließend zu seinem Stil. Er hat gesagt, Russland gab mir seine Gestalten. Und das heißt, er hat dort, was er dort gesehen hat, die ländliche Bevölkerung, vor allen Dingen auch die Bettlerfiguren, werden die Motive in seinem Schaffen.
Nach über 80 Jahren ist jetzt eine Arbeit nach Dresden zurückgekehrt, die 1920 für die Skulpturensammlung im Albertinum gekauft worden war, die Holzskulptur »Das frierende Mädchen«, 1937 von den Nazis beschlagnahmt. Wo war denn diese Skulptur all die Jahre? Warum hat das so lange gedauert, bis sie jetzt zum ersten Mal als Leihgabe zurückkommen kann?
Ja, anders ist natürlich die umfassende Retrospektive und es ist eine sehr komplexe Geschichte, wie es mit der beschlagnahmten, als entartet beschlagnahmten Kunstwerke zum Teil eben ist. Ernst Barlach hatte einen Mitarbeiter, der als Sekretär gearbeitet hat, ihn dann auch unterstützt hat, bildhauerisch, Bernhard A. Böhmer. War auch selbst Bildhauer, der dann in der Zeit nach 1933 enge Kontakte zu den obersten Kreisen der nationalsozialistischen Kunstpolitik pflegte. Und er gehörte als einer zu drei Kunsthändlern, die mit den beschlagnahmten Kunstwerken handeln durften. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Figur in der Geschichte. Und Ernst Barlach hat ihn auch bezeichnet als meinen guten wie meinen bösen Engel. Letztendlich hat sich Bernhard Böhmer natürlich bereichert an dem Verkauf dieser Kunstwerke. Er hat aber auch gleichzeitig dafür gewahrt, dass möglicherweise viele vor der Zerstörung gerettet werden konnten. Das frierende Mädchen wurde an Hermann F. Remsmar verkauft, aus dessen Sammlung schließlich 1962 das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg hervorgegangen ist. Und für Hermann F. Remsmar war tatsächlich die Beschäftigung mit der Kunst Ernst Barlachs von immenser Wichtigkeit, eine innere Verpflichtung. Und seine Ankäufe, seine Beauftragung eines Werkes 1934 sorgte auch für den nötigen Lebensunterhalt, der mittlerweile dort in Güstrow recht vereinsamt lebende Barlach dringend benötigte. Und es war auch dann eine späte Würdigung seiner Lebensleistung.
Also die beiden kannten sich noch persönlich.
Die kannten sich persönlich, genau.
Bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, war Barlach ja ein sehr bekannter, auch anerkannter Künstler. Er hatte selbst in einer Rede vor den Nazis gewarnt, dann aber 1934 mit anderen Künstlern doch einen Aufruf unterschrieben, in dem Hitler Vertrauen und Treue ausgesprochen worden sind. Wie lässt sich diese Ambivalenz erklären?
Also er hat tatsächlich nur ein einziges Mal geirrt mit der Unterzeichnung dieses Aufrufes, den viele andere Kollegen eben auch unterschrieben haben, der telefonisch erbeten worden ist. Also es ist entstanden aus einer Hoffnung heraus, vielleicht einer etwas naiven Hoffnung, der ganzen Kunstphilosophie, Kunstpolitik der Nationalsozialisten noch eine Wendung zu geben, aber weniger aus einer Überzeugung an dieser Kunstpolitik tatsächlich heraus. Also er hat sich klar und deutlich positioniert, Sie sagten es bereits, durch diese Rede, und die Unterzeichnung dieses Aufrufs war tatsächlich eine leise Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Ihm wurde dann auch der Vorwurf des Kulturbolschewismus gemacht, tatsächlich vor dem Hintergrund seiner Themen und Motive, die russischen Motive, die er dort 1906 gefunden hatte, und wenig später galt er dann eben auch als entarteter Künstler.
Was wird bis übermorgen gelten? Mit dieser Frage ist Ihre Retrospektive überschrieben. Was sind die wichtigsten Antworten darauf?
Also es war tatsächlich die Frage der Relevanz. Was kann uns ein Künstler jetzt in unserer Zeit heute sagen? Und es ist tatsächlich zum einen genau dieses Thema. Barlachs Widerstand, seine Überzeugung, eben sich nicht mit den Nationalsozialisten einzulassen, das ist das eine, das in unseren politischen Zeiten eben auch wichtig ist, dort eine Meinung, eine Überzeugung zu finden. Und das andere ist sicherlich auch sein Umgang mit den Ehrenmalen, keine kriegsverherrlichenden Themen darzustellen, sondern die Trauer, das Gedenken an die Opfer des Krieges darzustellen. Das dritte ist dann letztendlich auch eine Relevanz in der Rezeption, genau zu betrachten, wie ist Barlach unterschiedlich rezipiert worden nach 1945 in beiden deutschen Staaten. Der Westen der Republik, der Westen Deutschlands interpretierte Barlach überwiegend religiös, wogegen er sich schon zu Lebzeiten gewehrt hatte. Und im Osten wurde er nach einer anfänglichen Distanzierung oder Bezeichnung als formalistisch, dann doch sozialistisch, fast marxistisch gedeutet.
Astrid Nielsen, Kuratorin der großen Ernst-Barlach-Retrospektive, die ab sofort in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen ist, bis zum 10. Januar nächsten Jahres. Dazu ist ein großer Katalog erschienen, mit herausgegeben von Astrid Nielsen. Und ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Nielsen.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.